Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Heute haben wir Professor Dr. Manfred Edelhäuser in unserem Podcast zu Gast. Er hat 1979 sein Studium der Lebensmittelchemie in Stuttgart abgeschlossen und anschließend promoviert. 1983 legte er die Prüfung zum staatlich geprüften Lebensmittelchemiker ab. Danach begann er als Laborleiter an der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart in der Abteilung für Rückstände und Tierarzneimittel in Lebensmitteln, wie wir gerade erfahren haben, als Schwangerschaftsvertretung. 1993 wechselte er ins Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und wurde 2007 sozusagen quasi der Chef der Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg. Er hat in unzähligen Gremien der Lebensmittelüberwachung mitgewirkt und war vom Bundesrat berufener Ländervertreter in EU-Angelegenheiten, zum Beispiel für die Pestizidrückstände. Er war auch Vorsitzender der vom Bundesrat eingesetzten Projektgruppe Revision der EU-Kontrollverordnung. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen und auch Flo kamen in den Genuss seiner Lebensmittelrechtsvorlesung in der Uni Stuttgart-Hohenheim, die er dort als Honorarprofessor über 30 Jahre lang gehalten hat.
Ja, und da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Ich durfte es live miterleben, die Vorlesung. Es war zwar Lebensmittelrecht, aber ich weiß noch ganz genau, dass es immer sehr spannend war, weil Herr Manfred Edelhäuser immer in der Lage war, ein paar gute Geschichten anzuführen. Und so kann ich mich zum Beispiel auch an eine Geschichte erinnern, zwar ein bisschen vage, deswegen ist es ganz gut, dass er heute hier ist. Da ging es irgendwie um Eier und so weiter. Und ich habe da auch noch eine Schlagzeile da, die ging: der schwäbische Flüssigeisskandal. Der Fall Birkel macht bundesweit Schlagzeilen. Herr Edelhäuser, bitte, können Sie vielleicht da noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich kann mich erinnern, das war richtig spannend damals.
Ja, das hat meine Vorlesung natürlich sehr gewürzt. Die vielen Lebensmittelskandale, die vor allen Dingen in den 80er Jahren stattgefunden haben, die waren wirklich saftig, könnte man fast sagen, ja. Und einer der, in Anführungszeichen, Höhepunkte war zweifellos der Flüssigeisskandal, wo es ja darum ging, dass in Eiern der Firma Birkel angeblich Bruteier verwendet wurde. Ich sage deswegen angeblich, weil das Gericht nachträglich festgestellt hat, es ist nicht eindeutig bewiesen. Ja. Was aber das von meiner Seite aus dann Spannende an der Geschichte war, dass in diesen Teigwaren nicht nur möglicherweise Bruteier verwendet wurde, sondern dass sich auch immer wieder Rückstände von Tierarzneimitteln befunden haben und darunter auch ganz toxische, also für die Gesundheit schädliche Stoffe wie das Breitbandantibiotikum Chloramphenicol, das damals ganz breit in der Tiermast verwendet wurde. Und dieser Flüssigeisskandal oder Birkelskandal, wie er damals genannt wurde, hat eigentlich für Baden-Württemberg ganz weitreichende Folgen gehabt. Also nicht nur, dass es für die Firma natürlich ziemlich schlecht ausgegangen ist, dies existiert ja heute fast nicht mehr, sondern das Land hat einen Prozess gegen Birkel führen müssen, ja, hat diesen Prozess verloren, ja, war sehr teuer, 13 Millionen Euro hatte, Entschuldigung, damals war es noch D-Mark, 13 Millionen D-Mark bezahlt, weil das Land ohne Rechtsgrundlage vor diesen Teigwaren gewarnt hatte. Ja. Das war natürlich ein ziemlicher Schlag ins Kontor für die Landesregierung. Und deswegen hat die baden-württembergische Verbraucherschutzbehörde dann gesagt, wir brauchen jetzt eine gesetzliche Grundlage, um den Verbraucher zukünftig rechtssicher warnen zu können. Daraufhin gab es dann das entsprechende Gesetz und seitdem kann in Baden-Württemberg vor gesundheitsschädlichen Lebensmitteln, vor verdorbenen Lebensmitteln rechtssicher gewarnt werden. Der Birkel-Skandal war deswegen auch der letzte Skandal, in dem die Landesregierung einen Prozess verloren hatte. Alle anderen Auseinandersetzungen, die man dann noch führen musste, die gingen aufgrund dieses sehr wirksamen Gesetzes dann für das Land positiv aus.
Das heißt, da waren bei diesem Skandal tatsächlich Bruteier. Was waren das damals dann? Was muss man sich da vorstellen?
Die Teigwarenindustrie, die hat damals, oder war keine Industrie, es waren hauptsächlich mittelständische Betriebe, haben teilweise ihre Eier selber aufgeschlagen im Betrieb oder haben Flüssigei in Tanks gekauft, vorwiegend aus Holland. Und dieser Bruteiskandal nahm seinen Lauf, weil ein holländischer Hersteller offensichtlich sogenanntes Schleuderei verwendet hat. Schleuderei heißt, er hat Eier, teilweise verdorbene Eier und vor allen Dingen auch Eier aus Brutanstalten in eine große Wäscheschleuder gepackt. Ist dann auch so.
Kann man sich genau so vorstellen.
Genau. Dann wurde die Wäscheschleuder angeworfen. Ich weiß nicht, ob Ihre Hörer wissen, was heute noch was eine Wäscheschleuder ist.
Ja. Also ich weiß es noch.
Ich nicht mehr.
Das ist eine große Trommel mit Löchern, ja. Und die rotiert, die dreht sich ganz schnell. Und bei der Wäsche wird das Wasser herausgetrieben.
Man musste sich da immer so draufstützen und das ganze Ding hat quasi gewackelt und man wurde damit durchgeschüttelt. Also so.
Genau. Und dieser holländische Hersteller, Van Loon war sein Name, ist in der Öffentlichkeit damals bekannt geworden. Der hat also von Brutanstalten Eier aufgekauft, in denen der Bruterfolg nicht da war oder Bruteier gerade nicht gefragt waren. Und dann wurden die einfach zentrifugiert. Die Schalen wurden abgetrennt. Und das, was dann als flüssige Pampe dann noch rauslief, wurde mit normalem Ei vermischt. Ja. Und wenn die Eier bebrütet waren, dann waren halt vielleicht etwas so kleine Hühnerembryonen vielleicht noch mit drin. Also eine äußerst ekelhafte Angelegenheit, wenn natürlich auch Kotreste mitverarbeitet wurden. Anschließend wurde das Ganze erhitzt, pasteurisiert, sodass man eigentlich mit normalen Methoden es auch nicht mehr nachweisen konnte.
Aber ich kann mir vorstellen, das Ei war natürlich deutlich günstiger als richtige Eier, die speziell für diesen Zweck hergestellt wurden.
Das war natürlich der Grund. Und für die Teigwarenbetriebe war es natürlich einfacher von der Handhabung her. Es wurde standardisiert eingestellt und konnte einfach in der Produktion verwendet werden. Ja. Aber wie gesagt, er flog in Holland auf und es waren etliche Teigwarenbetriebe in Baden-Württemberg, die tatsächlich von diesem Betreiber auch ihre Flüssigei bezogen hatten. Bei der Firma Birgel hat es dann kumuliert mit dem Prozess.
Okay, das heißt, da waren aber auch dann, wie Sie gesagt haben, schon noch andere Sachen das Problem. Ich meine, Sie haben gesagt, Tierarzneimittelrückstände waren auch noch drin. Das wird ja immer bunter.
Ich hatte damals mein Labor zufälligerweise im gleichen Stockwerk wie die Kollegin, die diese Brutei-Geschichte bearbeitet hatte. Und wir haben uns dann eines Tages mal getroffen, haben gesagt, warum untersuchen wir diese Eier nicht auch auf Antibiotika-Rückstände? Und haben wir dann gemacht und waren dann prompt auch relativ schnell fündig. Gerade zum Beispiel mit diesem Breitbandantibiotikum Chloramphenicol, aber auch mit einer ganzen Reihe anderer Wirkstoffe, die damals meistens zugelassen, manchmal nicht zugelassen, ganz selbstverständlich in der Hühnerhaltung mitverwendet wurden. Und das war dann der Ausgangspunkt eigentlich, dass das Land gesagt hat, es gibt offensichtlich bei Tierarzneimittelrückständen ein Riesenproblem. Ne? Und das erste Problem war, es gab so gut wie keine Nachweismethoden. Und das war natürlich für einen jungen Lebensmittelchemiker, der gerade so am Beginn seiner Laufbahn war, ein sehr, wie soll man sagen, spannendes und auch lohnendes Feld, weil mit jeder Nachweismethode, die man dann entwickelt hat, es gab so gut wie keine chemischen Methoden, ja, hat man eigentlich plötzlich Missstände festgestellt. Es gab Beanstandungsquoten zwischen 20% und 50%, also jedes fünfte, jedes zweite Ei war mit irgendwelchen Futtermittelzusatzstoffen versetzt, die da eigentlich nicht reingehörten.
Und wie kam das? Wie kann das sein, dass es so ein Problem war?
Das Problem war eigentlich die Rechtslage, ja. Also wir müssen unterscheiden zwischen den illegalen Anwendungen und den legalen Anwendungen. Und die legalen Anwendungen, die waren damals sehr weit verbreitet. Es gab sehr viele zugelassene Stoffe. Und die Regelung war die, dass beim Einsatz eine bestimmte Wartezeit eingehalten werden musste. Mit der Zulassung wurden Wartezeiten festgesetzt. Und diese Wartezeiten wurden halt oft nicht eingehalten. Und die Wartezeit war so kalkuliert, dass eigentlich nach einer bestimmten Zeit im Lebensmittel nichts mehr nachweisbar war. Der Knackpunkt an der ganzen Regelung war aber, dass die Nachweismethoden, die man damals hatte, um die Wartezeit zu bestimmen, also wann ist nichts mehr da, die waren viel zu unempfindlich. Und deswegen war speziell in Baden-Württemberg, hat die Landesregierung unheimlich viel Geld investiert, hat in den 6 Untersuchungsämtern, die es damals noch gab, solche Rückstandslabors, wie ich sie dann auch betrieben habe, eingesetzt, gut ausgestattet mit Gerätschaften. Und jeder Kollege hat sich auf ein bestimmtes Thema fokussiert. Ja. Und deswegen gab es 3 bis 4 neue Analysemethoden und 3 bis 4 neue Lebensmittelskandale. Plötzlich fand man in allen Stoffen irgendwas.
Boah, haben Sie da noch ein paar andere Beispiele?
Also eines meiner schönsten Erlebnisse war, Kommissar Zufall spielt auch in der Lebensmittelanalytik oft eine Rolle. Wir haben Fische auf das Breitbandantibiotikum Chloramphenicol untersucht. Das war wirklich in allen tierischen Produktionen war das Antibiotikum überall vertreten. Ja. Und im Rahmen dieser Analytik haben wir plötzlich festgestellt, dass sich unsere Analysengeräte grün verfärbten.
Wie hellgrün? Also okay.
Richtig einfach grün, ja. Normalerweise war alles farblos und plötzlich waren die Gerätschaften grün.
Okay.
Das war natürlich sehr eigenartig.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und die Recherche ergab dann, dass in der Teichwirtschaft, also da wo, hat sich um Forellen gehandelt, in der diese Forellen gezüchtet wurden, ein Farbstoff namens Malachitgrün, hat den Namen daher, weil das sehr schön dunkelgrün gefärbt ist, wie der Edelsteinmalachit, dass es breit eingesetzt wurde als Chemotherapeutikum zur Bekämpfung von Parasiten bei Fischen. Und ein Blick in das toxikologische Lexikon hat uns sofort gesagt, Alarm, ja. Weil dieses Malachitgrün ist also ein hochgiftiger Stoff, ja. Der natürlich in Lebensmitteln nichts zu tun hatte, ja. Und das heißt, wir haben unser Analysenziel vom Chloramphenicol auf das Malachitgrün umgestellt, haben eine Methode entwickelt und genau wie es in den vorhergegangenen Fällen war, neue Methode, neue Probleme. Das heißt, wir haben in Forellen aus fast jeder Teichwirtschaft diesen Rückstand gefunden. Mit der Folge, dass natürlich die Pächter oder die Teichwirte große Probleme hatten, weil plötzlich konnten sie ihre Fische nicht mehr verkaufen. Ja. Da hat man sich die Frage gestellt, woher haben die das Mittel überhaupt? Ja. Da hat sich einfach herausgestellt, es war nie zugelassen. Man hat es einfach nur traditionell als wirksamen Farbstoff verwendet.
Das heißt, da wurde dann einfach, weil es funktioniert hat, irgendwie als Selbstläufer kamen die Leute auf die Idee,
genau.
Ja, funktioniert, mache ich.
Genau, ja. Konnten sie kiloweise in der Apotheke kaufen und dann wurde es halt angewandt, ja. Dass es sich dabei eigentlich um ein zulassungspflichtiges Tierarzneimittel handelt, ja. Das ist damals kein Mensch in den Sinn gekommen. Und
man kann sich gar nicht vorstellen, heutzutage ist ja irgendwie alles geregelt und damals konnten wir einfach solche Sachen kaufen und in den Teich kippen.
Ja, im Rückblick haben wir damals auch schon mal gesagt, das waren echte Wildwestzeiten. Ja. Also im Bereich der Landwirtschaft gab es Praktiken, die kann man sich heute alles nicht mehr vorstellen. Ja. Mit illegaler Anwendung, mit Nichteinhaltung von Vorschriften, ja. Aber auch mit sehr laschen Vorschriften und nur wenig Kontrolle. Und das ist eigentlich ein Erfahrungssatz, der auch heute noch gilt in der Lebensmittelkontrolle. Ja. Jede Vorschrift ist nur so gut wie ihre Kontrolle.
Das heißt, wenn ich da jetzt aber auch nochmal dran schließen kann, das Problem besteht heute so nicht mehr, oder? Hoffe ich zumindest.
Also sagen wir mal so, ich habe recherchiert, das Malachitgrün konnte bis heute nicht adäquat ersetzt werden. Also es gibt kein Mittel, was so gut wirkt wie das. Und für die Zuchtfische wird es nach wie vor eingesetzt. Also das kann man noch kaufen für einen Koi-Teich.
Ja, es ist ein hochwirksames Mittel, ja, aber allerdings bei lebensmittelliefernden Tieren ist es streng verboten. Und meiner Beobachtung nach wird es nur in ganz wenigen Einzelfällen dann tatsächlich noch gefunden, weil es einfach stark überwacht wird. Ja. Das Problem bei lebensmitteltierischer Herkunft ist das, dass die Zulassung von Arzneimitteln inzwischen so teuer ist, dass es für Randbereiche, wo der Umsatz nicht allzu groß ist, oft nicht lohnt, da ein Zulassungsverfahren zu starten. Also für das Malachitgrün, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, hätte es eine Zulassung gegeben, aber die Entwicklung anderer Mittel, ja, ist für die Teichwirtschaft einfach zu teuer. Ja. Deswegen war damals, also wir hatten dann in den 80er, 90er Jahren natürlich viele Bund-Länder-Treffen, wie können wir die Probleme lösen? Und da war einer der Vorschläge auch, dass eigentlich staatlich solche Mittel zugelassen werden sollten. Also auch vielleicht die Zulassungskosten sollte der Staat übernehmen, ja, damit den kleinen also Imker sind zum Beispiel betroffen, Teichwirte, ja, damit diesen kleinen Betrieben besser geholfen werden kann. Denn Krankheiten lassen sich natürlich in der Tierhaltung nie ganz vermeiden. Das heißt, man braucht da adäquate Mittel, die den Tieren helfen, aber keine gesundheitsschädlichen Rückstände verursachen.
Boah, wirklich, wirklich spannend. Ich glaube, da könnten Sie auch noch ein, zwei andere Fälle auch mit anführen. Aber ich denke mir, das hat sich verbessert, oder? Also tatsächlich, Sie haben gesagt, das wird jetzt überwacht. Und heutzutage haben wir das Problem mit Tierarzneimittelrückständen zum Beispiel in dem Ausmaß nicht mehr, wenn ich richtig informiert bin.
Oder? Also ich muss mal da tatsächlich noch mal kurz ausholen, weiter ausholen. Die Rückstände von Tierarzneimitteln sind im Bewusstsein der Bevölkerung heute nicht mehr so stark vertreten. Ja. In den 80er, 90er Jahren, ja, da war man eigentlich davon überzeugt, es ist alles verseucht, ja. Und die Ursache dieses ganz dumpfen Gefühls bei den Verbrauchern waren die Hormonskandale, die in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre stattgefunden haben. Das heißt, da wurden Masttiere illegal mit Wachstumshormonen gefüttert, ja. Und die Öffentlichkeit hat erst dann so richtig davon Kenntnis genommen, als ein krebserregendes Hormon, das Diethylstilbestrol, abgekürzt DES, in Babykost gefunden wurde. In fast allen Präparaten der bekannten Hersteller war in Kalbfleischprodukten Rückstände dieses Hormons vorhanden. Und das hat ein wahres Erdbeben ausgelöst in der Verbraucherschaft. Und deswegen war eigentlich ganz lang der Gedanke da, es ist alles verseucht nur noch, ja. Was dann in der Gegenreaktion da geführt hat, dass tatsächlich die staatlichen Kontrollbehörden besser ausgestattet wurden, habe ich ja auch davon profitiert, indem man mein Labor eingerichtet hat, ja. Und diese Kontrollen haben dann tatsächlich diese Missstände festgestellt, ja. Und die Gesetzgebung hat auf diese Missstände reagiert, indem zum einen das Arzneimittelrecht massiv eingeschränkt wurde und zum anderen die Kontrollen staatlicherseits verstärkt wurden. Der entscheidende Knackpunkt war dann aber sicher, dass sich die Europäische Union der Sache angenommen hat. Ja.
Das heißt, es wurde übergeordnet dann auch irgendwie angegangen, das Problem.
Genau, weil man nämlich erkannt hat, dass die einzelnen Mitgliedstaaten der EU sehr unterschiedliche Regelungen hatten. Also manchmal waren die Mittel in einem Land zugelassen, in einem anderen nicht, hin und her. Ja. Und es hat sich natürlich der illegale Markt sehr schnell zu eigen gemacht und hat sich, alles waren praktisch alle Mittel verfügbar. Und so ist in Deutschland alle verboten wurde, rum um Deutschland rum gab es diese Mittel frei verkäuflich.
Das heißt, der deutsche Landwirt kam auch an die Mittel ran, auch wenn es in Deutschland gar nicht
war. Und vor allen Dingen hat da Holland-Belgien, das war so das Zentrum der illegalen Anwendung. Da gab es Pharmafirmen, die dann solche Präparate auch produziert haben, die sie vermarktet haben. Und deswegen ist vor allen Dingen auch Norddeutschland war viel stärker betroffen, gerade von diesen Hormonskandalen, ja, weil einfach die Nähe zur holländischen und belgischen Grenze doch für einen ständigen Nachschub dieser Mittel gesorgt hat.
Weil sind ja auch Regionen, die stark landwirtschaftlich geprägt waren.
Auch das, ja. Ja gut, und sie müssen ja an den Stoff kommen. Ja. Ohne Dealer gibt's halt keinen Stoff, ja. Und das war natürlich in Norddeutschland noch stärker ausgeprägt, aber das gab es natürlich auch in Süddeutschland. Und das war damals ein echtes Katz-und-Maus-Spiel, weil die illegale Szene natürlich ständig darauf reagieren konnte. Wenn ein Stoff nachgewiesen werden konnte, konnte man auf einen anderen wechseln. Und die EU hat dann erkannt, wir haben hier ein gesundheitliches Problem im Verbraucherschutz, ja. Nur durch eine einheitliche Regelung im Lebensmittelbereich und im Tierarzneimittelbereich kommen wir zu besseren Verhältnissen. Und das begann ab 1988. Ja. 1988 hat die EU den ersten Beschluss gefasst, keine Masthilfsmittel in Europa zuzulassen. Die waren in etlichen Ländern zugelassen, in Deutschland nie. Ja. Aber da wurde dann der Cut gemacht, dass alle hormonell wirksamen Stoffe in der Tiermast verboten wurden. Das war ein ganz starkes Signal, ja. Und in den Folgejahren kamen dann immer neue Regelungen dazu, was dazu geführt hat, dass schon Mitte der 90er Jahre das Rückstandsvorkommen deutlich geringer war. Und das, was wir heute eigentlich sehen, ist nur noch ein Abklatsch dessen, was es früher eigentlich mal für Verhältnisse war. Deswegen kann man heute mit Fug und Recht sagen, dass eigentlich ein Misstrauen, unsere Lebensmittel sind mit Tierarzneimittel verseucht, ja, ist heute absolut ungerechtfertigt. Also die Verhältnisse sind wirklich haben sich radikal verbessert.
Ja, das heißt, wenn ich auch von mir spreche, das stimmt tatsächlich. Also ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass das ein Problem, also heutzutage noch wäre. Also ich bin nicht damit konfrontiert worden in meinem jungen Leben bisher. Ich weiß nur, dieses Clenbuterol, das wurde durchaus gern auch mal als Dopingmittel eingesetzt, weil ich glaube, hat auf den Menschen die gleiche Wirkung wie auf die Kälber.
Weil das war ja der Witz, dass eigentlich Human-Doping, also vor allem in der Bodybuilding-Szene oder bei Sportlern, ja, und Tierdoping als Mastiffsmittel, die haben alle die gleichen Stoffe verwendet. Ja. Und als die hormonell wirksamen Stoffe, diese natürliche wie Testosteron oder Östradiol oder auch die synthetischen wie das DS, als die alle verboten wurden, nachgewiesen werden konnte, hat die Szene natürlich sich nach anderen Mitteln umgeschaut. Und dann gab es 1988, gab es ja den großen Kälbermastskandal, vor allem in Niedersachsen, ja. Der Spiegel hat damals eine schöne Schlagzeile gemacht. Hustensaft in der Kälbermast. Ja. weil nämlich genau dieser Wirkstoff Clenbuterol war ein zugelassenes Humanarzneimittel, ein zugelassenes Tierarzneimittel für asthmatische Beschwerden. Also, wenn Sie Husten hatten, oder das Kalb gehustet hat, hat es Clenbuterol bekommen.
Das und ist so, wie heute das Salbutamol eingesetzt wird.
Genau, ja. Und irgendjemand hat dann mal festgestellt, dass wenn wir diesen Hustensaft etwas stärker dosieren, also eine Überdosierung machen, dass sich da plötzlich anabole Effekte erzielen lassen. Also anabole Effekte heißt verstärktes Muskelwachstum, ja. Und zwar interessanterweise nicht nur, dass mehr Muskeln gewachsen wird, sondern das Verhältnis zwischen Fett und Eiweiß, also zwischen Muskel und Fettgewebe, verschoben wird. Das Fett wird umgebaut zu Muskeleiweiß, was natürlich in der Tiermaß eine ideale Sache ist. Wer will schon Fett, ja, wenn man mehr Muskeln bekommen kann. Und plötzlich gab es dann wieder aus holländischen Laboren tonnenweise Clenbuterol auf dem Markt, ja, was dann auch verfüttert wurde. Und anfänglich ging das Ganze gut, aber nur wenige Jahre, bis die erste Analysenmethode entwickelt wurde. Damals gab es dann, heute würde man sagen, Whistleblower, ja, dass dann also aus der Szene bekannt wird, es gibt einen neuen Stoff. Ja. Der Kollege vom Untersuchungsamt Münster, Peter Fürst, hat sich sofort dahinter geklemmt, hat eine Methode entwickelt und es hat wirklich im Karton gerappelt, ja, weil nämlich riesige Kälbermastställe mit Clenbuterol verseucht waren. Ja.
Der Wirkstoff war dann hinterher auch in den Produkten einfach so nachweisbar.
Und der war dann nachweisbar, ja. Der damalige Landwirtschaftsminister Matthiessen, der sprach nur noch von einer kriminellen Vereinigung, die hier solche illegalen Stoffe einsetzt, vom Produzenten über den Händler und dem Landwirt, der es dann illegal einsetzt.
Aber war das dann nur eine, sagen wir mal, eine Sauerei oder waren die Gehalte, die man nachweisen konnte, tatsächlich so hoch und problematisch, dass für uns Menschen dann durch den Verzehr gesundheitliche Risiken entstanden sind oder war?
In Einzelfällen gab es tatsächlich Proben, die so hoch belastet waren, dass man eigentlich gesundheitlich nachteilige Wirkungen bei Menschen erkennen konnte. Ja. In der Regel war das nicht so, da waren die Gehalte eigentlich unterhalb dieser Schwelle, wo schon echt giftig war. Aber die Anwendung war natürlich immer ein Risiko, weil man nie wusste, wie es eigentlich passiert. Und gerade bei den Stoffen, die per Injektion verabreicht waren, da gibt es ja dann die Injektionsstelle. Und die Injektionsstelle, da baut sich dieser Stoff oft ganz, ganz langsam ab und sind die Gehalte sehr hoch. Ja. Und skrupellose Fleischhändler haben offensichtlich auch damals, früher immer wieder auch die Injektionsstellen mitverarbeitet, also in Anführungszeichen verwurstet. Ja. Und das war der Grund, warum es da auch, um noch eine Anekdote einfließen zu lassen, in Tortellini gefunden hat. Also Tortellini mit Nortestosteron wurde da festgestellt. Also nicht in der Nudel selber, sondern im Teig drin. Ja. Also es waren zwei große Überraschungen. Zum einen, dass man dieses Hormon gefunden hat da drin. Ja. Und das andere, dass da überhaupt Fleisch drin war.
Tatsächlich hochwertiges Fleisch.
Und war ein italienisches Produkt, da hat man festgestellt, dass diese Schlachtabfälle dann doch so weiterverarbeitet wurde.
Das heißt, sie wurden auch in ganz Europa gehandelt, wenn es aus Italien kam, oder haben die in Italien die gleiche Praxis gehabt?
Das war ein Einzelbefund, den wir damals hatten, aber der hat dann schon gezeigt, dass dort also das Schlachtabfälle zu Lebensmittelwecken illegalerweise doch oft auch verwendet wurde. Bei dem Clenbuterol gibt es aber noch eine andere nette Geschichte dazu. Das ist nämlich der Fall Katrin Krabbe. Die Katrin Krabbe war eine junge Leichtathletin, wurde 1991 Weltmeisterin im 100- und 200-Meter-Lauf. 1992 stand die Olympiade in Barcelona an und die beiden Goldmedaillen hat der Deutsche Leichtathletikverband schon als sicher gebucht gehabt, weil sie war wirklich überragende Läuferin. Bis ein halbes Jahr vorher eine Dopingkontrolle bei ihr Clenbuterol nachgewiesen hat. Clenbuterol im Urin, ja. Und damit war natürlich die Karriere dieser Katrin Krabbe beendet. Und weil ich vorher schon gesagt habe, Bodybuilder und Tiermast unterscheiden sich oft überhaupt nicht. Ja, alles wird von allen verwendet.
Hauptsache der Muskelaufbau, stimmt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir ganz lang über Tierarzneimittel und deren Rückstände in unseren Lebensmittel gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so lang im Business ist, dann war das nicht das einzige Problem oder der einzige Skandal, der einem so begleitet hat im Berufsleben. Fällt Ihnen da noch was anderes ein?
Zweifellos. Ich habe ja vorher schon gesagt, die 80er Jahre waren, was Lebensmittelverunreinigungsskandale betrifft, ein echter Höhepunkt. So schlimm war es eigentlich davor nicht und danach auch nicht mehr. Und ganz bemerkenswert war aber ein ganz anderer Bereich, nämlich die Rückstände, die man in der Humanmilch gefunden hat. Ich war damals Stellvertreter im sogenannten Pestizidlabor, wo diese Stoffe untersucht wurden. Und damals wurde dann festgestellt, dass also nicht nur Lebensmittel tierischer Herkunft, vor allen Dingen im Fett, solche Stoffe vorhanden sind, wie DDT, Lindan, PCB, solche Stoffe, sondern dass die höchsten Gehalte eigentlich in der Muttermilch gefunden wurden.
Ja. Oh, wie kommt das zustande?
Lässt sich einfach erklären. Der Mensch ist das Endglied der Nahrungskette. Ja. Und über tierische Fette nimmt der Mensch die Schadstoffe auf, die dort vorhanden sind, also das DDT, das in der Landwirtschaft verwendet wurde, übers Futtermittel ins Tier gelangt, reichert sich im Fettgewebe an. Und wenn dieses Fett vom Menschen aufgenommen wurde, reichert sich dort im menschlichen Fettgewebe an. Beim Stillen passiert dann eins, also in der Humanmilch, dass plötzlich Fettgewebe mobilisiert wird. Es wird in der Muttermilch wieder mit ausgeschieden, ist ja notwendig zur Ernährung des Säuglings, aber damit natürlich auch die Schadstoffe. Ja. Also so war der Zusammenhang. Und weil in den 70er und auch den 80er Jahren solche vor allem chlororganischen Insektizide, DDT 76 verboten wurden, aber dann Lindan war es ein ganz gängiges Insektenvernichtungsmittel, auch im Haushalten teilweise, hat man also festgestellt, dass Muttermilch sehr zum Teil ganz hohe Gehalte an diesen Stoffen enthielt. Die Bundesregierung hat eine nationale Stillkommission eingerichtet, die Aufgabe hatte zu bewerten, kann man Muttermilch überhaupt noch zulassen oder müssen wir was machen? Die Stillkommission kam zum Ergebnis, dass im Durchschnitt 4 Monate gestillt werden soll, weil die Vorteile des Stillens in der Zeit noch überwiegen. Und dann nach 4 Monaten sollte eigentlich abgestillt werden, weil die Rückstandsgehalte so hoch sind, dass es eher dem Säugling schadet. Die Landesregierung, es gab einen großen Aufschrei unter der Bevölkerung, die Mütter waren total verunsichert, vergifte ich jetzt mein Kind, ja, können Sie sich vorstellen, was das für eine Aufregung war. Und die Landesregierung hat damals allen stillenden Müttern angeboten, dass sie nach 4 Monaten ihre Milch untersuchen lassen konnten und danach entscheiden, muss abgestillt werden oder kann sie auch noch länger stillen.
Das wurde auch rege genutzt, so wie ich in den Jahresberichten von 82, 83, 84, 85 gesehen habe. Also da war ein Anstieg bis auf über 500 Proben, die Mütter eingereicht haben.
Das wurde sehr intensiv genutzt, ja. Es war relativ einfach. Die Mutter hat die Milch abgepumpt, hat sie im Untersuchung dann abgegeben und hat eine Woche später das Ergebnis gehabt. Aber nicht nur die Rückstandsgehalte, es war in jeder Muttermilch etwas zu finden. Die Rückstandsgehalte wurden übermittelt und gleichzeitig auch eine gesundheitliche Bewertung dieser Rückstände. Die sah entweder so aus, dass die empfohlen wurde, sofort abzustillen, wenn die Gehalte sehr hoch waren, oder ein Zeitraum bis zu 12 Monaten. Das sei es unbedingt nicht und dann können sie abstillen. Das hat schon zu einer gewissen Beruhigung der Lage geführt. Also die Mütter, die natürlich sofort abstillen müssen, die waren natürlich sehr in Sorge, ob sie ihr Kind vergiftet haben. Ja. Und was man da eigentlich in der Muttermilch gesehen hat, war letztendlich der Zustand unserer Umwelt. Ja. Die Umwelt war in den 70er, 80er Jahren wesentlich stärker als heute mit solchen Stoffen verunreinigt. Ja. Und wie gesagt, der Mensch als Endglied der Nahrungskette, der muss es dann am Schluss verarbeiten. Wir haben dann, um wieder mal eine Anekdote einzustreuen, ja, natürlich auch haarsträubende Fälle erlebt, dass eine Mutter sehr hohe DDT-Gehalte in ihrer Humanmilch hatte, mit der Folge, dass sie sofort abstillen musste. Ja. Sie konnte sich überhaupt nicht erklären. Ja. Es war eine Frau vom landwirtschaftlichen Betrieb, kleiner Bauernhof, 20 Kühe. Ja. Wir haben dann unterstützend mit untersucht, wo könnte es herkommen, haben alle Futtermittel untersucht. Ja. Es war eindeutig, es kam nicht aus dem Futtermittel und am Schluss hat sich es herausgestellt, dass das Landwirtsehepaar im Urlaub war und der Großvater, der sich immer geärgert hat, dass so viele Fliegen im Stall waren, hat noch einen alten Kanister DDT ausgegraben, ja, und hat damit die Wände besprüht von dem Kuhstall und die Kühe natürlich auch gleich mit. Ja. Und so kam das DDT in die Kuhmilch und von der Kuhmilch in die Muttermilch. Ja.
Das ist ja wirklich schockierend. Aber
naja, es war halt teilweise, wenn man jetzt diesen Großvater da sieht, ja, das Mittel wurde jahrelang zuverlässig verwendet, ja, hat gut gewirkt gegen die Fliegen und ja, hat sich halt nichts dabei gedacht. Ja. Das ist ein exemplarischer Fall. Was aber stattgefunden hat, dass die ganze Umweltgesetzgebung massiv verschärft wurde. Heute wird man sagen, bürokratisiert, aber es gab unheimlich viele Vorschriften, wie schädliche Stoffe verwendet werden, wurden verboten. Das Vorsorgeprinzip wurde eingeführt. Das heißt, die Behörden konnten ab diesem Moment auch eingreifen, auch wenn noch nicht der letzte wissenschaftliche Beweis vorlag, dass es gesundheitsschädlich war, einfach um zu verhindern, dass sich überhaupt ein Problem aufbaut. Und Rauchgase wurden entschwefelt, die Autos bekamen Katalysatoren, alles natürlich relativ teuer, also wurden ja viele Milliarden eingesetzt für diese Umweltschutzmaßnahmen. Aber man hat dann sehr schön gesehen, dass es einen gewissen Höhepunkt in den Rückständen Muttermilch gab und dann so ab Ende der 80er Jahre wird es langsam immer weniger. Nach 10 Jahren waren nur noch vielleicht 5% dieser Stoffe da und heute können wir eigentlich sagen, dass die Umwelt noch nie so sauber war wie heute, ja. Aufgrund dieser ganzen Schutzmaßnahmen.
Obwohl immer wieder neue Stoffe auch in der Diskussion stehen, die in der Umwelt sind. Also mir fallen da beispielsweise gerade die perfluorierten Stoffe ein. Und trotzdem würden Sie sagen, dass quasi die Lage sich deutlich entspannt hat diesbezüglich.
Also wir werden nie davor gefeit sein, dass immer wieder ein neues Problem hochkommt. Ja, hängt wieder oft mit Analytik zusammen, dass wir plötzlich in der Lage sind, überhaupt was zu messen. Also zu sagen, es ist nichts da, ist immer eine Funktion. Wie kann ich überhaupt nachschauen, ob was da ist? Ja. Und das ist ein schönes Beispiel, diese polyfluorierten Stoffe, die in Outdoor-Kleidung, in Pfannen und so weiter verwendet wird, dass solche Stoffe in die Umwelt kommen und kritisch wird es dann, wenn sie in der Umwelt auch nicht mehr abgebaut werden. Deswegen spricht man hier von den Ewigkeitschemikalien. Also das, was ich heute mal ausbringe, ja, finde ich in 100 Jahren auch noch. Ja. Und das darf natürlich nicht sein und deswegen muss man im Rahmen der Chemikalienbewertung, Chemikalienzulassung natürlich vorsorglich sagen, das könnte ein Problem geben und deswegen lassen wir lieber die Finger davon.
Ja, wirklich spannend. Ich habe so rausgesehen, es hat sich in Ihrer Zeit, wo Sie Lebensmittelchemiker waren, dieses Fach begleitet haben, vieles getan, vieles verändert. Wie würden Sie das denn heute beurteilen, wenn Sie jetzt damals mit heute vergleichen?
Also ich bin mir ganz sicher, dass wir in meiner Generation erlebt haben, wie die Missstände stark angestiegen sind, ja, und wie wir sie auch erfolgreich wieder zurückfahren konnten. Und mein Fazit lautet eigentlich, dass eigentlich die Sicherheit unserer Lebensmittel heute so hoch ist wie noch nie. Man kann eigentlich jedem Verbraucher sagen, er kann die Lebensmittel, die er am Markt bekommt, eigentlich unbedenklich genießen, ja, aber man kann da nie sicher sein, dass nicht wieder irgendein Problem auftaucht.
Ja, vielen Dank für das echt spannende, tolle Gespräch. Ich denke, man könnte noch stundenlang weiter philosophieren und alte Skandale ausgraben. Wir haben es ja schon angesprochen, ganz am Anfang kam es,
heute können wir wirklich die Meldungen von Lebensmitteln öffentlich nachverfolgen. Zum Beispiel auf der Plattform lebensmittelwarnung.de, da veröffentlicht der Bund Lebensmittel, die problematisch sind und die beispielsweise zurückgerufen werden müssen. Oder aber auch das Land Baden-Württemberg auf der verbraucherinfo-bw.de Internetseite. Auch da können sich Verbraucher zu Lebensmitteln, aber auch zu anderen Dingen
und Bedarfsgegenständen.
Und Bedarfsgegenständen, ja. Informieren. Und ja, ein Riesenfortschritt, wohl basierend auf einem Skandal, der mittlerweile bald 40 Jahre zurückliegt.
Ja, das macht uns auch ein bisschen stolz. Also ich sage immer, die 13 Millionen D-Mark, die das Land damals zahlen musste und dafür eine saubere gesetzliche Regelung zur öffentlichen Warnung bekommen hat, die waren eigentlich gut eingesetzt. War natürlich bedauerlich, dass man dafür einen Prozess verlieren musste, aber dieses Warnungsgesetz von Baden-Württemberg, das hat Schule gemacht, hat halt die Bundesregierung aufgenommen und gilt halt auch in der ganzen EU sogar.
Das ist doch ein richtig positiver Aspekt zum Abschluss.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Professor Dr. Edelhäuser für das tolle Gespräch heute.
Vielen Dank.
Vielen Dank und ich bedanke mich für die angenehme Atmosphäre und Ihr Interesse an dem Thema.
Sehr gern. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.